dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinen heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden, für den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobe dem Herrn mit Harfen, mit Saitenspielen, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet für dem Herrn, dem König. Das Meere braust und was da drinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Der Ströme soll frohlocken und alle Berge sei fröhlich für dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen. Mose und Jesu, die große Befreier. Liebe Brüder und Schwester, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was meint er damit? Er meinte sein Bibel, das Alte Testament. Es gab kein Neues Testament zu seiner Zeit. Zum Beispiel die zentrale Gesetzgebung. Mose hat die empfangen. Wir reden zuerst über die ethische Gesetze. Das sind 613 Gebote und Verbote, natürlich alle im Torah, in die 5 Bücher Mose. Die Propheten aber kommen und sagen, das ist alles Lippenbekenntnis geworden. Es geht nicht in eure Wesen, in euren Herzen. Und 2, Jeremia und Ezechiel sagen, das wird in eure Herzen, in eure Wesen geschrieben. Und das hat Jesus dann getan, indem er diese gesetzlich, göttlich ausgelegt. Zentrum dieser Gesetze sind natürlich die 10 Gebote. Jesus nahm 2 Gebote, besonders im Geist auszulegen, Ehebruch und Mord. Warum? Weil er der Sohn Davids und David war bekannterweise Ehebruch. In die Chronikendarstellung von David gibt kein Ehebruch und Mord. David wird idealisiert. Jesus geht einen Schritt weiter. Er legt diese Gesetze im Geist aus. Ehebruch ist Begier außerhalb der Ehe. Mord ist Bruderhass. Damit sind wir alle Ehebrecher und Mörder in Gottes Augen, nicht nur die Pharisäer. Und er erfüllt das und lebt ohne Hass und ohne Begier. Der Bergpredigt ist ein Satz. Alle anderen Sätze sind Nebensätze. Denn das Gesetz Mose gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Jesus verlangt Vollkommenheit. Es gibt Streit unter die Theologen, für wen sind die Bergpredigt geredet überhaupt? Sind sie für das Volk? Sind sie für die Jünger? Die Antwort ist beides nicht. Er redet durch die Völker, das Volk, die um ihn her und um sein Jünger. Es gab einen, der gewusst, was der Form der Bergpredigt war, und der war überhaupt kein Theologe. Der größte aller Dichter, William Shakespeare, hat entwickelt in sein großer Tragödien Hamlet und Macbeth ein innerer Monolog. Das bedeutet, der Held redet mit sich selber. Und Shakespeare, der ein Christ war, es gibt 2 Bücher in englischer Sprache über Shakespeare als Christ, ich habe auch was über das geschrieben. Shakespeare hat gewusst, das ist aus der Bergpredigt zu verstehen. Denn der Bergpredigt ist Jesu Reden mit seinem Vater. Denn er weiß, das ist die Auftrag, die auf ihn gesetzt wird. Er kann nicht von Volk und von Jünger Vollkommenheit verlangen. Denn das ist absolut unmöglich und er weiß, wir können das nicht tun. Dazu verlangt er konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Der Bergpredigt, liebe Brüder und Schwester, ist Jesu eigener Auftrag von dem Vater. Und Jesus erfüllte das in Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Er hat das Gesetz Mose ausgelegt, im Sinne dem Vater und sein Auftrag und das dann erfüllt sein. Ein zweites Gesetz ist das Opfergesetz, die Tiereopfer, die eine tiefe geistliche Bedeutung im Alten Testament haben. Man sieht das bei den großen Opfer Salomo, bei der Einweihung der Tempel, dass die Wolke Gottes umgibt diese ganze Opfer. Diese Opfer haben alle möglichen Sinn. Einer zentraler Sinn ist anzuerkennen, Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt und auch über mir selber. Ein anderer ist anzunehmen, die Gemeinschaft, die der Herr, der Gott Israel, sein Volk gegeben hat. Diese Opfergesetze sind erfüllt sein in das Opfergang Jesu. Denn Jesus sagt mehrfach vorher, der Tempel, und das ist der Ort der Opfer, das ist die einzige wahre Bedeutung der Tempel. Man kann predigen und beten überall, opfern, dieser Tempel wird zerstört sein. Aber dann sagt er, ich baue die aber wieder auf in 3 Tage, der Weg von Kreuz zur Auferstehung. Und wir wissen aus Talmud, interessanterweise, ohne den Namen Jesu die Ehre zu geben, das nicht mehr funktioniert hat im Tempel, kurz vor dem Untergang der Tempel. Der Los hat nicht funktioniert, der Eingang und Ausgang funktioniert nicht, die ganze hat nicht funktioniert, nicht nur der Vorhang im Tempel war zerrissen, denn Gott war nicht mehr im Tempel, er war unterwegs in der Mission. Und er will auch kein Opfer von den Juden, denn diese Opfer ist für Juden wie für Heiden als Angebot des Heils. Hier ist das Gesetz, die Mose gegeben ist, die in Jesus erfüllt ist. Und dann die Reinheitsgesetz. Reinheitsgesetz ist doch ein Bild, fließendes Wasser, und die fließt doch die ganze Bibel. Und das bedeutet Leben, Wasser ist Leben, Wasser unter Wasser, Tod, Wasser ist Reinheit. Das geht von Sintflut bis tief im Neuen Testament, aber er liebt sein Zentrum, als Jesus gekreuzigt war. Als Jesus gekreuzigt war, kam Blut und Wasser aus seinem Leib. Die evangelischen Theologen sagen zu den Katholiken, aha, das sind die 2 Sakramente. Sehr interessant, aber das ist nicht die tiefe Bedeutung. Das Blut Jesu anstelle von aller Opfertiere, das Wasser in sein Kreuzestod ist der Weg zum ewigen Leben, der ist die Reinheit, die absolute Vollkommenheit Gottes. Jesus hat vorher diese Gesetze mit Vollmacht ausgelegt, wenn er sagte, ihr seid nicht unrein durch was in euch geht, das Gesetze, das Essgesetze Israel, sondern durch das Dunkelheit in eurem Herzen. Damit sind wir alle im Gottes Augen unrein. Und dann Jesus erfüllt diese Gesetze für uns am Kreuz. Diese Gesetze sind der Ordnung Gottes für die Welt, die Trennung sein Volk von die anderen Völker, denn durch dieses Volk soll gesegnet alle Völker auf Erden. Das ist einmal erfüllt, aber Israel bleibt immer noch getrennt. Und wir sehen das in die Hass gegen Israel, wenn wir hören über die Not der christlichen Märtyrer. Mein jüdisches Blut pockt auch in mir und sagt, ja, was erleben wir Juden? Jede Jude in die Welt ist gefährdet. Denn nur weil wir Juden sind, wie im Dritten Reich, können wir ermordet sein. Meine Frau sagte mir, bring bitte nicht die Jerusalem Post, das ich regelmäßig lesen unterwegs, im Zug, vielleicht ist ein Muslim da, ein Araber. Und wer weiß, wie er reagieren wird. So ist das heute. Israel bleibt getrennt. Ein Laststein für die Völker, die Wund reißen, wie das steht in Zachariah. Bis ihr Messias kommt. Und das wird nicht gezwungen von uns. Es wird ein Angebot der Heil und der Mission, und sehr viele Juden kommen zu Glauben an Jesus. Aber die endgültige Judenmissionar heißt nicht Paulus. Und der war der größte aller Missionare, sondern Jesus selbst. Und sie werden ihn annehmen, denn sie durchbohrt haben, und der Geist des Gnade und Gebets wird ausgegossen über ganz Israel. Der wiederkommende Jesu. Große Erweckung unter die Juden, jetzt. Mehr Juden sind zu Glauben gekommen in den letzten 20 Jahren als in 2000 Jahren vorher. Vor allem in den Vereinigten Staaten, nicht in Israel. In Israel 3.000 bis 5.000 Judenchristen, in den Vereinigten Staaten bis 300.000 Juden glauben an Jesus. Über das Gesetz, oder kann man sagen, interessanterweise, die meisten Juden, die zu Glauben an Jesus kommen, kommen nicht über das Gesetz, sondern die frommen Juden lehnen ihn ab. Es ist die frei von Gesetz, wie ich und viele andere, die zum Glauben gekommen sind. Diese Aussage ist ein Lebenswerk. Es ist nicht nur ein Lebenswerk, sondern ein Lebenswerk von Dutzenden Leute. Das ganze Altes Testament Jesuanes zu verstehen. Weil Jesus hat das so verstanden. Und Paulus zeigt uns sehr deutlich, er hat natürlich einen anderen Auftrag. Das ist der missionarische Auftrag. Wenn er nicht diesen Auftrag gehabt, der würde sicher Dutzende Bücher geschrieben. Ich habe in meiner Art und Weise ein paar Dutzend Bücher bis jetzt geschrieben über Jesu im Alten Testament. Es ist ein uferloses Thema. Alle die zentrale Gestalten, wie zum Beispiel David, die zentrale König. Wir haben gesehen, wie das ging über die Chroniken. Ohne Ehebruch und Mord, zu Jesus, der legt gerade diese Gesetze aus und dann starb als König der Juden. Josef, über den habe ich ein Buch geschrieben, Josef und Jesus, der Leidensweg der Erwählten Gottes. Das ganze Geschichte Josef ist eine Vordeutung von Jesus. Sogar Talmud sagte, Jesus ist eine Vordeutung unserer Messias, und das ist absolut richtig. Auch die ganze Art mit dem Blut, die Art, die Leidensweg der Gerechten, die Art, wie dann die Erfüllung kommt, wo Josef überhaupt das nicht vorher merkt, alles das überboten von Jesus, der total gerecht war, der die Erfüllung von Anfang an weiß. Und dieser deutlich klare Weg zum Kreuz geht. Haben wir die große Wunde, Elia und Elisa, messianische Zeichen dieser Wunde. Zum Beispiel bei Naaman und Elisha oder Elisa, 7-mal untergetaucht in Jordan, in heiligen Fluss, wegen der Reinheit, frei von Aussatz. Er ist Doppelsinn. Unrein, weil er Heide ist. Und Jesus wird dann heilen. Aussätzige, und der Weg wird geöffnet zu den Heiden. Und wir kommen, das ist nur ein ganz kleiner Überblick, zu die zentrale Gestalt im Alten Testament, Mose. Wenn man sagt zu ein frommer Jude, dass jemand mehr ist als Mose, dann kann das nur Gott sein. Für ein frommer Jude, für ein liberaler Jude ist das anders. Es ist eine sehr merkwürdige Tatsache, und das zeigt sehr viel über unser Thema heute, dass Marc Chagall, ein frommer Jude von hasidischem Hintergrund, hat in ein Aquatint gemalt. Meine Frau hat das für mich entdeckt bei einer Ausstellung in München, als ich irgendwo war beim Vortrag. Da sieht man, auf die eine Seite ist Mose, die zentrale Gestalt im Alten Testament, er hält die Gebote hoch, ganz auf die Seite. Und wer führt Israel durch den Tod am dritten Tag dem Herrn zu opfern? Durch den Tod zum neuen Leben der gekreuzigte Jesu. Wer das malt, kann nur ein Christ sein, wer ein frommer Jude. Und das war Chagall im Herzen. Er dürfte das nie öffentlich sagen, wegen der Lage der Juden damals im Dritten Reich. Aber er kennt den jüdischen Hintergrund und er weiß, das ist die zentrale Wunde überhaupt im Alten Testament, läuft ständig durch das Alte Testament. Und wenn Mose links liegen bleibt. Und Jesu führt das Volk durch. Was meint er damit? Das ist in die katholische Liturgie mit vollem Recht zu Osterabend. Wir wollen den Herrn am dritten Tag in die Wüste opfern. Der Heilige Geist, der Wind, blies den Tod leer und Israel geht durch den Tod am dritten Tag im neuen Leben dem Herrn zu opfern. Zentrale Vordeutung von Kreuz und Auferstehung. Das ganze Geschichte Mose in alle seinen zentralen Züge ist eine Vordeutung von Jesu. Oder anders gesagt, Jesus benutzt selbstbewusst diese Geschichte, seine eigene Erfüllung und Göttlichkeit zu zeigen. Nicht nur das Gesetz, die Auszug aus Ägypten. Israel in schrecklicher Bedrängnis, wie heute. Die Plagen, ich werde morgen eine grundsätzliche Auslegung von die 10 Plagen in diesem Bezug befreie Mose und Jesu. Diese Plagen zeigen die umfassende Gericht Gottes. Gott, der alles Leben gibt, herrscht auch über das Leben und damit über den Tod. Pflanzliche Leben, tierliche Leben, menschliche Leben, Lebenselementen. Und Mose ist der Stotterer. Er kann nicht richtig reden. Aaron muss für ihn reden. Jesu ist der Bevollmächtigste von Wort. Das Wort ist Fleisch geworden in ihn. Mose als Stotterer zeigt die Totalabhängigkeit auf Gott. Jesu ist total gehorsam zum seinem Vater, aber er redet mit absolut Vollmacht. Und Israel wird rausgeführt nach all diesen Strafen. Wird rausgeführt zum Freiheit. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus der Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus der Knechtschaft der Sünden herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist eine Erfüllung und eine Gleichung. Das ist der Sinn der ersten Gebot. Wenn Sie das erste Gebot lernen, Sie sollen das inniglich lernen, was dahinter steckt. Es hat mit die endgültige Befreiung Jesu. Eine Befreiung von wem? Von mir selber. Wir neigen so leicht als Christen zu reden über die böse Welt. Oh, die Welt ist so böse und so. Und wir merken nicht, dass diese böse Welt in uns selbst steckt. Jesus befreit uns von uns selbst. Der ganze Sinn des Gesetzgebung. Wissen die Juden wohl, die Gesetze sind da, mich gegen mich selbst zu schützen. Das sind die Sinn, die Gesetze, vor allem die 10 Gebote. Gegen meine eigene Gier, ich will haben, ich muss haben, mehr, mehr, mehr in meine Sinne. Und Jesu ist die endgültige Schutz gegen uns, in wen er weiß unsere Schwäche, er weiß unsere Gefallenheit. Und wir leben aus Vergebung, aus Buße von ihm unter sein Kreuz. Das ist das Zentrum unserer Befreiung. Das ist Kreuz. Das ist Buße unter dem Kreuz. Das ist die erste von den 95 Thesen, die erste Werk der guten Gemeinden in Offenbarung. Geht zurück zu Jesu erste Predigt, ist Buße, Johannes der Täufer vor ihm, ein durchgehendes Thema. Die Befreiung von unserer Schuld und Sünde. Das Gesetz schützt uns gegen Schuld und Sünde. Jesus schützt uns endgültig gegen uns selber in unserer Gefallenheit und hilft uns auch und erneuert uns. Israel kommt in eine Wüstenlandschaft unter die Herrschaft Mose. die natürlich von Gott geführt ist. Essen, Trinken, Richtung, Gerechtigkeit, alles von Gott gegeben, Herr. Und wir leben in einer Wüstenlandschaft der Endzeit. Eine Landschaft von Pornografie in Deutschland, schrecklich verbreitet. Eine Landschaft von Ehebruch, eine Landschaft von Abtreibung, Mord und. Überall besudelt und überall der Herr nicht ernst genommen. Ein Lust- und Spaßgesellschaft. Und wir haben nur einen Weg durch diese Wüste. Und dieses Weg, der Herr ist mein Hirte. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest. Mose unter Gottes Kraft führt Israel durch diesen Wüstenweg zum heiligen Land. Jesus führte uns am Ende der Tag, und das fängt mit Kreuz an, aber vor allem jetzt, durch diese Wüstenlandschaft zu sein Reich. Und dann kommen wir zu die große Sünde Mose und seine Grenze. Das ist eine sehr interessante Tatsache und es kann nur von Bild verstanden werden. Mose streicht gegen ein Fels und Wasser kommt raus. Das Volk braucht Wasser in die Wüste. Aber er hat anscheinend Gott nicht die Ehre gegeben, als er das tat. Wissen Sie, was dahinter steckt? Leben aus dem Tod. Stein bedeutet Tod. Fließendes Wasser hier bedeutet Leben. Mose ist nicht der, der Leben aus dem Tod bringt. Genauso wenig wie Saul, der sich zum Priesterkönig macht, in wen er das Opfer selbst vollbringt, als Samuel nicht kommt. Macht sich zu Priesterkönig, das ist Melchisedek, das ist David und das ist endgültig Jesu, das ist nicht Saul. Das ist eine seiner großen Sünde und hier ist die große Sünde Mose. Er ist an einer Stelle, wo er nicht gehört. Leben aus dem Tod zu bringen, das ist, was dahinter steckt. Stein ist Tod. Fließendes Wasser ist Leben. Kreuz und Auferstehung gehören Christus und nicht Mose. Und deswegen darf er nicht im Land kommen. Steht, er gibt Gott nicht die Ehre. Aber was für Ehre und was für ein Gott? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Das ist die Grenze von Mose. Die Landnahme tut ein anderer. Das ist Josua, der große Kämpfer. Und wie Josua das Land übernahm für Israel, so Jesus übernimmt sein Reich für uns durch sein endgültiger Kampf gegen Sünde, Teufel und Tod. Wir sehen in die Beispiel Mose in alle zentralen Bereiche Befreiung aus die Knechtschaft, Führung durch die Wüste. Und eine haben wir auch vergessen, aber wir haben das ausführlich am Anfang, und das ist Sinai, empfangendes Gesetz, die Jesus auslegt und dann erfüllt. In alle diese zentralen Aspekten Israel ist Jesu die Erfülle. Jesus die endgültige Befreier. Befreie aus die Knechtschaft, vor allem von uns selbst, aber auch in ein Heidentum. Wir leben in ein heidnisches Land. Die Politiker wollen sich nicht Gott die Ehre geben und die Schutz von ihnen nicht aussuchen. Was für Schutz sollen sie dann haben in die Lage, in wen wir jetzt stehen? Wir leben in ein heidnisches Land am Ende der Tag. Das ist alles die Auswirkung von Adolf Hitler. Denn die Auswirkung kommt nicht immer gleich. Die Auswirkung wird mehr und mehr deutlich, die Totalverflachung dieses Volk. Aber wir sollen niemals vergessen, dass in die letzte Tiefe der Schuld und der Verflachung ist öfters der Weg der Rettung. Beispiel von diesem Mann, die fast 900 Christen, nehme ich an, abgemetzelt hat und dann gläubig geworden ist. Die Beispiel Saulus Paulus. Das bedeutet, hier ist eine große missionarische Möglichkeit. Aber die Kirche ist satt. Ich habe in ein Gedicht jetzt veröffentlicht in Englisch gesagt, ich übersetze das in ein einfaches Deutsch, das Wort Welt ist nur negativ in der Bibel. Es gibt niemals eine positive Aussage über die Welt in der Bibel. Die Kirche hat sich zur Welt gemacht. Ich meine die Kirchen. Die haben sich eingesiedelt in diese Welt. Und ich habe geschrieben, ich habe große Sehnsucht nach die Jude sein in Jesus, die ausgeliefert sein die Welt. In nur existenzieller Angst, in Erkenntnis, wir nur haben eine, haben Gut. Und das ist Gott selber. Das ist Christus' Weg. Das ist der Weg Israel. So ist das am Ende der Tage. Und das ist unser großes Problem, dass die Kirche zur Welt geworden ist. Aber wissen Sie, es gibt auch eine Antwort auf das. Augustin und Luther haben beide gesagt, es gibt eine amtliche Kirche und eine Kirche im Geist. Und die Kirche im Geist sind die wahre Brüder und Schwestern, die ausgeliefert dieser Welt sind. Und ich hoffe, dass viele unter euch zu dieser wahren Kirche gehören. Das ist eine Kirche, der sich nicht wehren kann, der sich nicht bindet an die Gesetze der Welt, sondern an die Liebe Christi in die Nachfolge zu ihm. Ich will heute jetzt eine kleine Einführung in die Mose geschehen. Jetzt habe ich die große Linie versucht. Jetzt will ich versuchen, Wort um Wort, Satz um Satz in die Tiefe. Sie kennen meine Art. Morgen werde ich grundsätzlich zu Thema die Plagen, die auch sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Denken Sie an die Tierplagen zum Beispiel. Und es ging hin ein Mann von Hause Levi, ein Levit, ein Gottesdiener, nahm ein Mädchen aus dem Haus Levi zur Frau, von beider Seiten Priester. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Denn es gab ein Gesetz von den Pharao, dass die jüdischen Jungen sollen umgebracht werden. Denn das Volk hat sich gemehrt, war stark geworden und die Pharao hat Angst vor diesem Volk. Pharaoen durch alle Zeiten haben Angst vor Gottes Volk, ob das Volk Israel oder es für uns Christen. 3 Monate lang ist das Kind verbargt gegen die Gesetze dieses Reich. Und das stellt uns sehr zentral an, welche Gesetze halten wir, die weltliche oder die göttliche Gesetze. Und als sie ihn aber nicht länger verbargen könnte, macht sie ein Kästlein von Rohr und verklebt es mit Erdharz und Pech und legt das Kind hinein und setzt das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Wenn Sie die Text genau lesen, Sie merken, Sie haben in Miniatur mit die Arche Noah, die genau so beschrieben wird. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, eine der Grundbilder, die durch die ganze Bibel geht. Ausgeliefert die Zeit. Caspar David Friedrich hat dieses Bild am tiefsten verstanden. Ständig sehen wir diese Bilder bei ihm, Schiffe, die auf den Meer gesetzt werden. Die Ebbe und Flut der Zeit, die Ungewissheit der Stürme. Liebe Brüder und Schwestern, das ist unsere Zeit. Das ist die Gemeinde Gottes unterwegs. Ausgeliebt Ebbe und Flut, ausgeliefert die Ströme und die Ungewissheit, ausgeliefert die Welt. Und wir haben einen Weg zu gehen. Und das ist zum anderen Ufer, wo Jesus auf uns wartet. Die Tochter des Pharao ging, und aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihnen ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden in Mehl, und der Gespielin gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandten sie ihr Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Sie, Mitleid ist erweckt in ihr. Das Kind weiß gar nicht, dass das die notwendige Zeichen ist, um gerettet zu sein. Gott ist mit diesem Kind, und zu diesem Moment weint das Kind. Da jammert er sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindern. Und sie tut gegen das Gesetz. Sie rettet das Kind. Merkwürdig, gegen ihr eigenes Haus, gegen die Befehl ihr Vater, ähnlich wie Jonathan David geschützt hat, gegen die Befehl sein eigener Vater. Da sprach seine Schwester zu den Tochter des Pharao, sollte ich hingehen und ein gekriegt, sondern die Geheimnis der Erwählung Israel. Wie sonst sollte er gelernt das? Denn er wird dann wieder zurückgegeben. Er hat gelernt die vierfachen Segen Abrahams. Land, Volk, Segen und Fluch und messianische Verheißung. Zentral hier, weit zurück, ist das Land. Denn nur wenn das Volk im Land ist, wird die messianische Verheißung in Erfüllung kommen. Bei der ersten Ankunft Jesu und jetzt direkt um die Ecke bei der Wiederkunft Jesu, wo er Israel dann tauft und sein Reich anfängt. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie er der Tochter des Pharao, erst von Muttermilch, und dann kommt es zurück und kennt die Geschichten. Und es war dir Muttermilch, Milch der Wahrheit, erwachsen in das Tradition ein Jude sein. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, herausgeholt aus dem Tod. Und wer ist herausgeholt endgültig aus dem Tod? Das ist Jesus, dieses Bild nochmal, Wasser, lebensspendende Wasser, aus dem Tod herausgeholt. Zu der Zeit bedeutet immer zu Gottes Zeit, die viel genauer ist als die beste Schweizer Ohr, die Zeit Gottes. Ja, wir haben Schweizer unter uns, ich weiß, ja. Naja. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einer seinen hebräischen Bruder schlug. Wissen Sie, ein Jude bleibt immer ein Jude. Jesus starb auch als König der Juden. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus blieb immer ein leidenschaftlicher Juden. Ich muss sagen, ich bin sehr erregt sein als Jude, was in der letzten Zeit passiert ist. Denn ich weiß, dass es Heilsweg Gottes, das Rückkehr 3 Jahre nach dem Ende des Dritten Reich, die Gründung der vormessianischen Stadt Israel, die 10. überlebt. Ich weiß das, und ich weiß, dass die Welt gegen uns ist, und mein jüdisches Blut ist erregt. 2 Geister schlugen in mein Brust, aber das sind der gleiche Geist. Der jüdische und das christliche, weil Jesus der Herr über beide. Eine verborgen und die andere nicht verborgen. Und er kommt jetzt in dieses Problem. Wo steht er? Ist er ein Weltmensch? Ein ägyptischer Prinz oder ist ein Hebräer? Und dieses Problem trifft jeder von euch.
Seid ihr Schweizer, seid ihr Badener, seid ihr Deutsche oder seid ihr Christen zuerst? Denn dieses Problem bleibt absolut zentral. Und wir haben gesehen im Dritten Reich, dass es nicht im Allgemeinen gut gelöst war in unseren Kreisen. Aber wir kommen in diese Versuchung. Wo stehen wir? Und wir sehen sehr schnell, wo Mose steht. Nicht für die Reichtum dieser Welt. Nicht für die Sicherheit. Sondern für die Sklaven. Und wir sind Sklaven Jesu. Und Freunde zugleich. Knechte und Freunde. Da schaut er sich nach allen Seiten um. Aber er übersieht nicht alles, nur Gott übersieht alles. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrt ihn im Sande. Er begeht in seiner Leidenschaft Mord, Totschlag. Deswegen muss er 40 Jahre gebändigt sein. Aber bitte, ich habe ein Bitte an euch. Messe nicht mein Volk bei der Maßstab der Bergpredigt. Denn Israel hat einen Bund mit Gott, ein historischer Bund, die zu Heil führen wird, wenn das ganze Volk getauft wird. Aber Israel muss nach Auschwitz sich verteidigen. Und erwarten Sie nicht, dass Israel pazifistisch sein kann. Die Feinde will uns alle ins Meer werfen. Es sind zwei Bunde und zwei Wege. Die eine ist ein Heilsweg und ein endgültiger Weg in Jesu. Die andere Bund ist ein Bund, die historische Weg, die dann zu die Taufe Israel. Aber urteile Israel nicht mit dem Maßstab des neuen Bundes. Dann fordern sie Israel aus, nochmal nach Auschwitz zu gehen. Und das tut Israel nicht. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten. Das ist ein Thema, die läuft durch die ganze Alte Testament. Israel geteilt und getrennt unter sich, in verschiedenen Parteien, in verschiedenen Gruppierungen. Das geht und Gott schickt immer wieder Feinde. Hat das nicht eine Entsprechung im Neuen Bund? Wie viel Konfessionen, wie viel Kreisen gibt. Wir haben die alleinseligmachende katholische Kirche, die alleinseligmachende evangelikale Christen. Ja, das haben wir auch. Ja. Merken wir nicht, dass wir alle Christen sind? Denken wir zuerst konfessionell oder denken wir zuerst als Christen? Ich muss sagen, als ich zuerst zu Glaube kam, und Theologie studiert. Ich habe nicht evangelisch gedacht, ich habe einfach christlich gedacht. Und ich sage euch eines mit Sicherheit. In Himmelreich gibt keine Konfession, oder? Ja? Das bedeutet, wie Winfried Schäffbuch sagte, wir werden uns sehr überraschen, wen wir in Himmelreich treffen, wenn wir so kommen, selber. Aus allen Konfessionen, Brüder und Schwestern. Das ist nicht Ökumene in Fleisch. Das ist nicht Rom, das ist nicht Genf, sondern das ist die Ökumene der Bibel, die Ökumene im Geist. Wir haben Brüder und Schwestern in allen Konfessionen. Wir sollen uns nicht froh sein, wenn es katholische Christen oder ostkirchliche Christen oder was schlecht geht. Es gibt Christen auch unter denen. Wissen Sie, es hat lang gedauert für mich als Jude, mit einer deutschen Frau geheiratet, bis ich wirklich innerlich wissen müsste, dass es nicht so gut war, dass Deutschland so tief gestraft war am Ende des Zweiten Weltkriegs. Weil was sie an mein Volk getan hat, war unerträglich. Aber ich denke an meine Frau und ich denke an die vier Christen. Das dauert Zeit, bis man das verwirklichen kann in sich selber. Und wir sollen das auch verwirklichen in Bezug zu unseren Brüdern und Schwestern in anderen Konfessionen. Denn in Gottes Reich gibt keine Konfession mehr. Es gibt nur Christen. Er aber sprach, zwei hebräische Männer miteinander streiten, sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? kein Aber, ja. Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Und was hat Jesus gesagt? Ich bin nicht da zu richten. Weil wir richten uns an ihn. Eine die faszinierende Sache, die wir von Kunst, und ich hatte mich sehr gefreut, dass ein paar Leute bei dieser Kunstführung, die ich machte in Basel, wenn die Kreuzigung Jesu richtig gemalt wird, und das bedeutet mit alles, das bedeutet mit Jesu, die zwei Schächer, mit Johannes, Maria und die Gläubigen, die Juden und die Heiden. Das normale Art, das zu tun, wenn man theologisch sich kennt, ist die Heilsgeschehen auf einer Seite. Johannes, Maria, das ist, wenn alles dabei. Der gläubige Schächer und alle, die dazugehören, auf die andere Seite, die Juden und die Heiden. Das bedeutet eine Vorwegnahme des letzten Gerichts. Ich bin nicht da zu richten, sagt Jesus. Wie hier, Richter, sondern wir richten uns an ihn. Nur Giovanni Bellini, einer der ganz, ganz großen Maler, Dürer sagt, der größte Maler, der Vater der Hochrenaissance, er tut was ganz einmalig. Er malt genau das, nur Johannes, der Lieblingsjunge, ist unter den Verfluchten und Verdammten mit einem Heiligenschein, dass man weiß genau, es ist Johannes. Und man guckt das an und man denkt, was will er?
Und man weiß sofort, was er will. Johannes verkörpert die Liebe Jesu. Und das bedeutet doch, die Liebe Jesu können wir Juden und Heiden gewinnen zu die andere Seite, ja, dass sie unter den Geretteten werden. Diese Thema Richter, richten. Und wie schnell sind wir zu richten? Wie schnell richten wir in unser Ärger, in unser Wut? Lasset Raum den Sohn Gottes, ein sehr wichtiger Satz. Wer glaubt, das steht nur im Alten Testament? Lasset Raum den Sohn Gottes. Wer glaubt, es steht nur im Neuen Testament? Wer glaubt, es steht in beide Testament? Jawohl, es ist beides. Gott ist der endgültige Richter. Mose ist nicht Richter, Jesus ist nicht jetzt Richter. Wir richten uns an ihn, bis er wiederkommt. Willst du mich auch umbringen, wie du die Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wie ist das bekannt worden? Und es kam für den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Ja, und wir kennen, wie öfters Jesus das erlebt, die Trachten danach. Von Anfang mit Herodes, der wahre König und der Scheinkönig, wie bei Saul und David, der König im Geist und der äußerliche König. Aber Mose floh für den Pharao und hielt sich auch im Lande Midian und setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hat 7 Töchter, die kamen Wasser zu schöpfen und füllte die Rinnen und die Schafe ihres Vaters zu tränken. Das ist voll mit Bildsprache der Bibel, mit zeichenhafter und tiefer Bedeutung. Was bedeutet Brunnen? Brunnen bedeutet fließendes, lebendiges Wasser. Und da trifft er seine Frau und aus das wird der Weg zu Jesus Christus bei Brunnen. Das kommt ständig vor im Alten Testament, die Brunnen. Brunnenquell des Heils, lebendiges Wasser. Und die Schafe. Und die 7. Es ist so voll mit Bedeutung. Priester, 7 Tochter hat. 7. Die Schöpferzahl Gottes. Schafe, Hirte und Herde. Schafe. Das ist die Schafe Gottes, ein Thema, die läuft durch die ganze Bibel, Hirte und Herde, ein Bildthema. Die erreichte seine Zielsetzung, sein Telos, in 2 Aussagen. Die negative Aussage, die Priester, die sind schuldig. Hesekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11 und viele andere Stellen. Die Priester sind schuldig in Israel. Sie weiden sich selber, sie weiden heute ihre Theologien. die Priester zum Beispiel, die Jesus ablehnen, die Synagoge, die Priester, die die Reformation des Wortes ablehnen, und heute die Priester, und leider gibt viel solche, die das Wort Gottes nicht mehr als wahre Richtschnur nehmen. Und dann gibt die andere Linie, die Priester und die Hirten, die zentrale Gestalten in die Bibel, die Gute sind alle Hirten, von Abel über Abraham, Mose, David, Josef und. Die sind Hirten. Und die Priester, Wege, die gute Hirten, die gute Priester, erreichte sein Telos in Davids, der Herr ist mein Hirte, und Jesus, ich bin die gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine uferlose Thema. Ich habe nur eine breite Einführung und jetzt eine sehr genaue von Bildsprache Einführung in diese Thema. Mose und Jesu, die große Befreier. Das ist eine lebenslange Arbeit für Sie, die Bibel neu zu lesen. Und ich meine das Alte Testament, damit Sie das Neue neu und richtig verstehen. Denn das war immer die Grundproblem in die Kirchen, dass die Kirche ständig von ihrer jüdischen Wurzel emanzipieren wollte. Und wenn sie das tat, hat sie sich begeben in Ideologien und in falsche Verständnisse, wenn alles neutestamentlich verstanden und das Alte Testament schon ein Stiefkind wird. Das ging so weit, dass im Dritten Reich Jesus nach Auschwitz geschickt wird und passiv von der Kirche im Allgemeinen akzeptiert. Petrus, Paulus, das Ganze. Weil wir uns so weit von dieser Wurzel entfernt hatten. Dieses Thema Mose und Jesu, die große Befreier, ist ein zentrales Thema. Es gibt Dutzende zentrale Themen von den Gesetzen, von den verschiedenen Personen, um ein neues Verständnis Jesu. Das bedeutet die uralte Verständnis. Denn das Verständnis des Neuen Testaments geht immer über das Alte Testament. Geht nie von außer biblische Gut. Lesen Sie Paulus, lesen Sie Petrus, der Hebräerbrief. Das geht nur über das Alte Testament. Und wenn Sie wollen, wie soll ich dich empfangen? Singet den Herrn ein neues Lied. Der Weg geht über das uralte Gut. Der Bibel Jesus, der sagt, ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Jesus, die endgültige Befreier von Sünde, Teufel und Tod. Amen.